dass ja wir als gesetzliche Betreuer, egal ob ehrenamtlich oder Berufsbetreuer, wir müssen immer Rechenschaft ablegen über unser Vermögenshandeln. Und das ist bei einer Vorsorgevollmacht ja überhaupt nicht der Fall. Du hast zum einen das fachliche Defizit und du hast bei der Vorsorgevollmacht auch gar keinen Kontrollmechanismus.
Herzlich willkommen bei Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Ich bin Madeline Frühwein. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen des Systems der rechtlichen Betreuung über ihre Erfahrungen, von Herausforderungen und Missständen bis hin zu Hoffnung und Ideen für ein menschlicheres Betreuungssystem. Denn die rechtliche Betreuung geht über Akten und Paragraphen hinaus. Sie ist menschliche Realität. Schön, dass du dabei bist. Viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute freue ich mich erneut, Sven Eichner begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Madeline, danke für die Einladung.
Möchtest du dich noch mal kurz vorstellen, damit wir noch mal erfahren, wer du bist?
Ja, sehr gerne. Ich bin Sven Eichner, gesetzlicher Betreuer seit 25 Jahren hier im wunderschönen Dresden. Ich arbeite nebenbei freiberuflich noch als Dozent für Betreuungsthemen und bin Mentor für Berufseinsteiger im Betreuungswesen.
Sehr schön, danke schön. Du hast ja ein Thema, beziehungsweise eigentlich zwei, drei Themen, die aber alle ganz gut zusammenpassen, mitgebracht. Wir wollten ja nochmal über das Lebenslagenmodell reden, was du in der letzten Folge angerissen hast, aber da würdest du gerne noch mal was ergänzen. Dann springen wir mal kurz zu dem Fachkräftemangel, zu dem möglichen rüber und gehen auch auf den Sachkundenachweis ein. Und ja, das wird jetzt erstmal so der grobe Rahmen für heute sein. Zum Lebenslagenmodell, da hast du gesagt, da möchtest du gerne noch was ergänzen bzw. das weiter ausführen.
Genau.
Das darfst du jetzt gerne mal tun.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, es ist, ja, ich spanne den Bogen mal ein bisschen weiter, wie so oft, weil es vielleicht für den Zuhörer ja auch ganz schwierig ist, sich vorzustellen, mit was für Menschen wir ja auch zusammenarbeiten. Und ich erlebe es auch gerade so in dieser Diskussion um die Höhe des Bürgergeldes, die ja auch sehr zum Teil populistisch ja auch geführt wird und mit einer ziemlichen Schärfe und dass wir so einen aufgeblähten Sozialstaat haben. Und da frage ich mich immer, ob die Entscheidungsträger überhaupt wissen, wer denn diese Leistungen ja auch bekommen, das Bürgergeld oder auch Sozialhilfe, Grundsicherung. Und also in der politischen Diskussion ist das immer so dieses Bild des Schmarotzers, derjenige, der die Sozialleistung abgreift und ja auch mal gefälligst dafür was tun sollte. Und ich würde da den Entscheidungsträgern gerne mal empfehlen, mal auch in die Basis zu gehen und wie das vielleicht auch manche Landtags- und Bundestagsabgeordnete auch machen, mal Berufsbetreuer in ihren Büros zu besuchen und einfach mal wirklich mit den Bürgern in Kontakt zu treten, die diese Leistung bekommen. Jetzt spanne ich den Bogen zum Lebenslagenmodell, weil die Klienten, die einfach diese Transferleistungen bekommen, haben sich das selber nicht ausgesucht. Die sind ja zu ihren Erkrankungen gekommen, wo man sich es gar nicht erklären kann, dass die Erkrankungen entstanden sind, durch persönliche Schicksalsschläge, durch vielleicht auch Substanzmittelgebrauch. Und dadurch sind sie einfach nicht in der Lage, sich selber wirtschaftlich zu unterhalten. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass ja auch dort das Thema Arbeit total wichtig ist. Aber wenn jemand dazu nicht in der Lage ist, über einen längeren Zeitraum sich zu konzentrieren oder auch einfach auch das Selbstbewusstsein zu haben, in die Außenwelt zu gehen, dann ist es einfach schwierig, einer Arbeit nachzukommen. Und dieses Lebenslagenmodell von Rainer Wendt ist ein ganz prima Tool oder ein Modell, wonach man einfach auch schauen kann, wo befinden sich denn einfach die Menschen, die in diesem System die Leistung bekommen. Und dann hat man vielleicht eher ein Verständnis dafür, warum sie Dinge nicht können und wo sie vielleicht dann auch Unterstützung bräuchten. Und man muss sich das vorstellen wie so ein Koordinatensystem mit einer X-Achse, die hatten wir letztes Mal schon besprochen. Das ist so die zeitliche Perspektive mit der Vergangenheit, die dafür zuständig ist oder ja ursächlich ist, wie ein Mensch ja jetzt sich entwickelt hat. Und dann eben auch mit dem Ausblick in die Zukunft. Und es gibt auch die Y-Achse, die einfach das Verhältnis von nach unten in die Innenwelt, in das eigene Ich-Erleben und die eigene Selbstdefinition geht, hin mit dem Strich, der nach oben geht, dem Pfeil, der dann halt in die Außenwelt sich trägt. Und das eine bedingt ja auch das andere. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, mit mir einverstanden zu sein als Person, dann habe ich auch Probleme, in die Außenwelt zu gehen und einfach halt für ein gesundes Miteinander für mich selber zu sorgen. Oder umgekehrt, wenn ich die Welt als bedrohlich, als gefährlich, als mich ablehnend erlebe, wie das vielleicht auch manche Klienten tatsächlich so erfahren, weil sie vielleicht einfach Probleme haben, sich selber regelmäßig zu waschen, für ihre Hygiene zu sorgen, dann erfahren sie auch Ablehnung. Und das führt dazu, dass sie dann einfach mit der Außenwelt brechen und sich mehr mit sich selber beschäftigen und sich zurückziehen. Das sind einfach ganz einfache Parameter, aber es ist einfach total hilfreich, das einfach nochmal anzusetzen, um zu verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Oder in der Psychologie gibt es ja auch diesen Spruch, jedes Verhalten hat eine Ursache. Und das muss man sich vielleicht auch immer wieder mal auch als Beteiligter im Betreuungswesen oder als Unbeteiligter vielleicht auch mal wieder so vor Augen führen.
Arbeitest du denn in irgendeiner Art und Weise mit diesem Lebenslagenmodell, vielleicht sogar mit den KlientInnen zusammen, dass du irgendwie das, sag ich mal, ausdruckst oder so und sagst, ja, was denken Sie, wo stehen Sie denn so auf der jeweiligen Achse?
So ein guter Hinweis. Ich selber benutze es nicht in der tagtäglichen Arbeit, aber es hat zumindest meinen Blick geschärft, zu verstehen, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und ich habe ja einige Klienten, die ich ja schon seit langer Zeit, mehreren Jahren auch begleite. Und da ist mir das einfach auch klar geworden, dass einfach so diese zeitliche Schiene, ne, was ich so als X-Achse da betrachtet habe, einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist in der Persönlichkeitsentwicklung. Und dann kommen wir ja zu der Y-Achse, dass ja dann eben, wenn man mit dem Klienten, mit seinem Ich arbeitet, dass man dann ja auch ihm die Chance gibt, mehr ins Außen aufzukommen durch die Aufnahme einer Tätigkeit, Berufstätigkeit oder die Wahrnehmung von Ergotherapien oder na, was ich gesagt hatte mit der Kulturloge, dass man dort einfach halt kulturelle Angebote wahrnehmen kann.
Könnte man die Y-Achse auch so verstehen? Also ich versuche jetzt gerade so den Bogen zum Fachkräftemangel in der rechtlichen Betreuung zu spannen. Da hatte ich mich gerade gefragt, ob ich die Y-Achse, also diese Außenweltperspektive, ob ich die auch so sehen könnte, dass es vielleicht auch unter anderem ein Grund sein könnte, dass wenig Nachwuchs in der rechtlichen Betreuung zu finden ist, weil vielleicht diese Menschen, die vielleicht dafür in Frage kommen würden, eben die KlientInnen bedrohlich, gefährlich oder vielleicht ablehnend gegen einen selber wahrnehmen und deswegen vielleicht da auch so eine Hemmschwelle ist, dass man nicht diesen Beruf ausüben möchte, also natürlich nur ein Faktor davon.
Das ist eine sehr spannende Frage.
Also, dass man gar nicht
Ja.
dieses Koordinatensystem auf sich bezieht, sondern, also gerade diese Y-Achse, sondern eher so auf das Gegenüber.
Naja, letztlich sind wir ja als professionelle Helfer ja auch Teil dieser Außenwelt. Vielleicht manchmal im Guten, vielleicht manchmal auch nicht im Guten. Also je nachdem, wie geschickt man sich auch anstellt oder wie auch der Klient das wahrnimmt. Ich denke, dass ja die Frage des Nachwuchs oder des Nachwuchsmangels ja auch so verschiedene Facetten ja auch beinhaltet. Wir haben ja seit dem 01.01.2023 eine große Betreuungsrechtsreform und da sind ja auch die Zugänge, um diesen Beruf zu ausüben zu können, ja einfach nochmal geändert worden. Und da ist es jetzt so, dass man ja den sogenannten Sachkundenachweis jetzt erbringen muss. Sofern man nicht selber als Sozialarbeiter oder Volljurist tätig ist, das ist natürlich schon eine ziemliche Hürde, sowohl zeitlich als auch finanziell. Ich weiß auch gar nicht, ob die Klienten selber das Problem sind, dass die so eine Hürde darstellen, dass also auch Menschen, die überlegen, als Berufsbetreuer tätig zu sein, sagen so, nee, das ist jetzt nicht so meins oder ich habe so Aversion gegen Alkoholiker oder psychisch kranke Menschen. Das ist es, glaube ich, nicht. Also vermute ich jetzt mal. Ja, aber wir können gerne nochmal das Thema Fachkräftemangel nochmal durchleuchten, weil das ist auch bei uns ein großes, großes Thema, ja.
Ja, was denkst du denn, was da so die Hauptpunkte sind, warum es so schwierig ist, Menschen zu finden, die den Beruf ausüben wollen?
Ich vermute fast, dass er auch gar nicht so bekannt ist. Also, wenn ich in meinem sozialen Kontext mich mit Leuten unterhalte und da kommt man mal so damals Kindergarten, jetzt Schule, mal mit anderen Eltern, Personen ins Gespräch, man erzählt, was man so für einen Beruf hat, dann fragen die mich, Betreuer? Gesetzliche Betreuung, was macht man da? Und dann sage ich dann, ja, ich vertrete Menschen, die eine Behinderung haben oder eine psychische Erkrankung haben. Und dann gibt es gleich immer so ein Entsetzen im Gesicht des anderen. Oh Gott, das ist ja bestimmt auch schwer, das könnte ich nicht. Und dann sage ich, nee, alles gut. Also es sind ja gar nicht die Klienten, die schwierig sind, sondern eher so die Rahmenbedingungen, in denen die Klienten ja auch leben. Na, also der Umgang mit den Ämtern und Behörden, der auch immer schwieriger wird und auch dort der Fachkräftemangel dazu führt, dass ja auch Anträge länger brauchen, bis sie überarbeitet sind. Und also erstmal das Wissen um diesen Beruf ist, glaube ich, das eine und auch dieser Sachkundenachweis, der jetzt auch ein großes zeitliches und finanzielles Investment ist und dass es natürlich auch einen speziellen Typ von Menschen braucht, der diesen Job auch machen will. Weil wir gehen natürlich dahin, wo man ja sonst in seinem Leben nicht hinkommt. Also in Obdachlosenheime, in Psychiatrien, in Wohnungen, die nicht ganz so aufgeräumt sind oder Menschen, die einfach sehr besonders sind. Und da muss man auch schon Lust drauf haben.
Also man muss viel abhaben können und einstecken können und nicht mit nach Hause nehmen können, im besten Fall. Denkst du, das ist so eine Sache, die man besitzen muss oder sich aneignen kann? So diese Abgrenzung und auch Sachen zu sehen, die jetzt vielleicht nicht so der Normalität, wie wir das so immer schön sagen, brechen.
Ja, es gibt ja den Spruch, man wächst mit seinen Aufgaben und manchmal ist es ja auch ganz gut, dass man nicht weiß, welche Herausforderungen auf einen warten. Von daher wäre es, glaube ich, ganz gut, vielleicht als interessierter Mensch vorher ein Praktikum zu machen in einem Betreuungsverein oder in einem Betreuungsbüro oder vielleicht sogar eine ehrenamtliche Betreuung zu übernehmen, dass man da einfach mal schaut, was hat man denn tatsächlich für Tätigkeiten, die man machen muss, mit was für Menschen hat man zu tun. Und das kann, glaube ich, ganz hilfreich sein, dass man da nicht ein böses Erwachen nachher hat.
Nehmen wir an, jemand entscheidet sich dann dafür und würde dann rechtlicher Betreuer werden oder Berufsbetreuerin. Würdest du dann empfehlen, sich auch gleich eine Gemeinschaft zu suchen, also eine Bürogemeinschaft, wo man vielleicht dann direkt angebunden ist? Oder sagst du, nö, das kann man auch mal alleine so den Start machen, allein zu Hause vielleicht oder irgendwie ein Büro anmieten oder so?
Ja, auf jeden Fall. Vernetzung ist ein ganz großes Thema. Das ist ja auch so mein persönliches Steckenpferd. Ob es jetzt im Online-Bereich ist oder auch in der analogen Welt, da haben wir ja auch Veranstaltungen, die wir hier in Dresden, wo ich da Mitorganisator bin. Und gerade Berufseinsteiger sollten sich unbedingt vernetzen, weil es so viele Fragen gibt, die einfach schnell gestellt werden. Und wenn die da keine haben, wo sie ihre Fragen stellen können und wo dann auch die Antworten kommen, dann kann es ganz schnell so in eine schiefe Richtung gehen, dass dann eben auch die Betreuung vielleicht auch nicht gut geführt werden. Und deswegen war das ja auch meine Motivation, ja auch das Mentoring-Programm hier nochmal zu entwickeln, was ich jetzt auch anbiete. Und ja, da Berufskolleginnen und Kollegen einfach zum einen zu unterstützen, aber auch nochmal dazu vermitteln, dass sie sich auf jeden Fall auch lokal vernetzen sollen.
Kannst du vielleicht kurz den Unterschied von Mentoring und Coaching erklären?
Mentoring ist die Weitergabe von Wissen aus dem Berufsfeld, was tatsächlich schon da ist. Das heißt, ich bin selber Berufsinhaber und habe ganz viel Erfahrung mit den vielen Betreuungen, die ich geführt habe. Und dieses Wissen kann ich eins zu eins weitergeben. Ein Coach hingegen hat einen anderen Auftrag. Da geht es vielleicht um Lebensberatung, es geht um Finanzcoaching, es geht um Unabhängigkeit, es geht Coaching eines fremden Business, was vielleicht der Coach gar nicht selber kennt. Und deswegen ist es da auch ein bisschen offener, allgemeiner und zum Teil auch sehr preisintensiv, während das Mentoring ja eher auch ja, ein bisschen anders angesiedelt ist, auch so vom Preis her, als auch von der, naja, es ist eine andere Wissensweitergabe ja auch.
Wird beim Mentoring auch auf den Mensch persönlich eingegangen oder ist das eher beim Coaching? Also guckt der Coach zum Beispiel so das Leben von dem Mensch an und berät dann explizit, sage ich mal, und oder macht wird das eher im Mentoring gemacht?
Je nachdem, wie beim Mentoring auch der Arbeitsauftrag ist, ne? Das sind ja viele Ebenen, die es ja auch berührt. Das eine kann eine Fallkonstellation sein, die gefragt wird. Ich habe einen neuen Klienten, das ist höchst komplex. Was wären meine ersten Schritte? Ne, da wäre also die Analogie zur kollegialen Fallberatung, mit der ich auch viele Jahre auch gearbeitet habe im Mentoring. Es kann eine betriebswirtschaftliche Frage sein, dass man einfach schaut, wie muss ich wann meine erste Steuererklärung machen? Was muss ich bis dahin beachten? Oder vielleicht auch nochmal in die Innenschau des Berufsinhabers zu sagen, ich habe hier irgendwie einen Triggerpunkt und ich kann es mir nicht erklären. Irgendwas ist hier, was mich bei dem Klient massiv stört und ich weiß nicht, woran es liegt. Ne? Also da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie eine Beratung auch vollzogen werden kann.
Magst du sonst noch irgendwas zu deinem Mentoring vielleicht erzählen, wie lange du es vielleicht schon machst oder wie
Ja.
so eine Mentoring-Session abläuft, zeitlich vielleicht auch oder?
Ja. Ja, das Mentoring ist entstanden über meine Tätigkeit als Dozent beim IPB in Hamburg. Das ist ja das Institut für Innovation und Praxistransfer im Betreuungswesen. Und da war schon immer mal so die Idee entstanden, einfach auch neue Berufskollegen, die neu in den Beruf gestartet sind, nochmal die erste Zeit zu unterstützen. Und das habe ich zusammen mit der Lydia Rensen gemacht, einer erfahrenen Berufsbetreuerin aus Hamburg. Da haben wir das wirklich in einem Gruppensessions gemacht. 10 Termine, vorher nochmal so einen theoretischen Input, wie zum Beispiel mein erstes Vermögensverzeichnis, mein erster Sozialantrag, meine erste genehmigungspflichtige Unterbringung, was auch immer. Und dann eben nochmal 1,5 Stunden Mentoring. Und das wurde sehr gut angenommen. Also wir haben bestimmt 6, 7 Runden gemacht. Also jedes Mal mit 10, nee, 15 bis 20 Teilnehmern. Und haben wir bestimmt so um die 90 bis 100 Mentees begleitet. Und leider kam das dann aber dann nicht mehr so richtig zustande. Und durch einen lustigen Zufall, ich hatte nämlich halt einen Teilnehmer, der das über das IPB angefragt hatte, ob er mich vielleicht auch mal als Mentor außerhalb des IPBs mal anfragen könnte. Hat er mich direkt kontaktiert und daraus ist die Idee entstanden, einfach nochmal das Mentoring-Programm selbst organisiert anzubieten. Und den Gedanken hatte ich auch letztes Jahr selber auch schon, unabhängig von der Anfrage. Und daraufhin habe ich dann eben halt ein Konzept erarbeitet, habe die Homepage erstellt und habe tatsächlich jetzt schon einige Mentees, die ich begleite.
Und es ist dann auch über eine längere Zeit, diese Begleitung.
Ganz individuell, wie der Bedarf ist. Und wenn es irgendwie nur 3 Sessions sind, weil gerade irgendwie ein gordischer Knoten aufzulösen ist, dann sind es nur 3 Sessions. Macht natürlich auch gerade Sinn für den Berufseinsteiger, das auch vielleicht über einen Zeitraum von Wochen, über Monaten zu machen. Aber da mache ich keine Knebelverträge. Ich mache das ganz individuell und so wie der Bedarf dann auch ist.
Und du hast das Gefühl, dass das den BerufseinsteigerInnen dann auch hilft. Also sind wir wieder beim Stichwort Fachkräftemangel. Es ist ja schön, wenn jemand zwar den Beruf anfängt, aber es ist natürlich noch schöner, wenn das dann auch ein paar Jahre weitergeführt wird. Und ich denke, dein Mentoring wird dann da bestimmt auch helfen, dass die Menschen dann auch in dem Beruf bleiben.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass das irgendwie auch flächendeckend angeboten wird. Ich meine, von dem Berufsverband BDB gibt es ja auch die Existenzgründerberatung, es gibt die telefonische Fachberatung. Aber wenn wir uns vorstellen, dass in den nächsten Jahren viele Berufsinhaber ja auch in den Ruhestand gehen und wir auch ganz klar nochmal Nachwuchs brauchen, glaube ich nicht, dass das die telefonische Fachberatung alles abdecken könnte. Und meine Vision wäre, dass ich das nicht alleine mache mit dem Mentoring, sondern dass es vielleicht auch viele andere Berufskollegen gibt, die vielleicht in den Ruhestand gehen, die das vielleicht nochmal so als Nebenjob machen wollen. Da kann man sich die Arbeit ja auch teilen. Und ich mache das nicht wirklich vorrangig, um Geld zu verdienen, sondern weil es wirklich auch so ein Herzensprojekt ist, einfach auch mein Wissen weiterzugeben an andere Kollegen. Weil ich hatte auch so den Gedanken, ja, was ist denn, wenn ich selber mal in den Ruhestand gehe, dann gehen dann nachher 30, 35 Jahre Berufswissen einfach halt in den Ruhestand und das ist einfach total schade und das ist so ein bisschen so die Idee eines Vermächtnisses, an dem ich jetzt schon arbeite. Das klingt vielleicht ein bisschen größer, als es vielleicht ist, aber zumindest, ja, wenn es für beide Seiten gut ist, ich kann ein bisschen mein Ego streicheln und die Berufseinsteiger haben einfach einen guten Start in diesen tollen Beruf, dann ist das doch ein Win-Win für beide Seiten.
Du hast es vorhin schon angesprochen, wo wir drüber geredet haben, ja, warum es überhaupt so einen Fachkräftemangel gibt in der rechtlichen Betreuung oder als Berufsbetreuerin. Da haben wir über den Sachkundenachweis gesprochen. Was denkst du, also ist das gut, dass das eingeführt wurde oder nicht? Und was könnte man vielleicht sogar daran verändern? Wir hatten ja auch gesagt, das kostet Geld. Und wir hatten da ja in der letzten Folge nachher nochmal so privat nachher drüber geredet. Wenn ich mir das jetzt überlege, ich komme frisch aus dem Studium. Gut, ich müsste vielleicht jetzt auch nicht ablegen, aber es ist ja auch auf andere Berufsgruppen vielleicht übertragbar, die zum Beispiel eine Erzieherausbildung oder so gemacht haben. Ich könnte mir jetzt nicht 2.000 bis 7.000 Euro mal schnell auf den Tisch legen, um einen Sachkundenachweis zu machen. Also gibt es da dann, genau, vielleicht könntest du dazu irgendwas sagen.
Ich fange mal anders an. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche vom IPB aus eine Informationsveranstaltung, eine kostenlose, die online durchgeführt wurde, um einfach den Beruf nochmal vorzustellen und auch so die Angebote, die das IPB und auch dieser Berufsverband BDB auch machen und einfach auch den Beruf so vorzustellen, um natürlich auch neue Kolleginnen und Kollegen zu akquirieren. Und gleichzeitig eine Woche später hatten wir auch nochmal so eine ähnliche Veranstaltung bei der Betreuungsbehörde in Dresden und da waren 34 Teilnehmer. Bei der anderen Veranstaltung online waren es sogar 124 aus dem ganzen Bundesgebiet. Und mein Part ist immer ein bisschen inhaltlich über die Tätigkeit zu sprechen. Und der Part vom IPB ist es dann zu sagen, ja, wir bieten auch den Sachkundenachweis an. Und ich merke dann, wie sie alle so ein innerliches Zucken haben, wenn dann so diese Preisvorstellung kommt, wo ich mir dann denke, so, also ich kann es nachvollziehen, ne? Wenn man das noch so gehört hat, Mensch, jeder kann doch Berufsbetreuer werden. Du musst nur diesen Sachkundenachweis machen, 270 Stunden, 11 Module, alles gut und dann bist du selbstständig und alles prima. Aber wenn man dann diese Zahl hört, dann kommt man schon so ins Schlingern. Und jetzt kommt auch das große Aber, weil bis zu dieser Betreuungsrechtsreform konnte ja wirklich jeder Berufsbetreuer werden. Und ich sage wirklich jeder. Und das finde ich schon echt schwierig oder fand ich auch schwierig, wenn also Menschen, ja, also will jetzt niemand zu nahe treten, aber in ihrem Beruf vielleicht eine gute Menschenkenntnis hatten, Taxifahrer, Friseuse oder ähnliche. Aber das ist ja fachlich eine ganz andere Nummer, wenn du jemanden rechtlich vertrittst und du musst ja auch Entscheidungen treffen, die ja auch eine richtige Tragweite haben, ne? Sterbewunsch, Unterbringung, Operationszustimmung und so weiter. Also da würde ich mir von meinem Betreuer, wer ist Betroffener, schon wünschen, dass er fachlich auch fit ist und nicht irgendwie aus einem Fremdberuf kommt und ganz motiviert nur ist. Von daher finde ich die Ablegung des Sachkundenachweises echt Mindestvoraussetzung, weil man muss sich das ja vorstellen, das ist ja auch kein Studium, was man da abschließt. Das ist ein Einstiegsniveau mit 270 Stunden. Und das hat man wenn man gut dabei ist, vielleicht in 3, 4 Monaten am Stück abgeleistet, inklusive der Prüfungen. Und ist trotzdem noch immer noch dabei, dass man weiter lernen müsste.
Also der Sachkundenachweis macht in deinen Augen auf jeden Fall Sinn.
Absolut, ja.
Nur es ist jetzt die Frage, wie könnte man das finanzieren, wenn man das Geld einfach nicht hat, aber den Beruf gerne ausüben möchte?
Ja, also da sehe ich eine große Hürde auch und meine Fantasie wäre da, dass einfach der Gesetzgeber einfach da auch so einen Startkredit auch gibt. Man kann das ja vielleicht irgendwie dann auch später mit den Vergütungen verrechnen. Und wenn es der Staat nicht macht, dann muss man vielleicht mit seiner Hausbank sprechen und sagen, hier, bitte finanzier mir mal irgendwie den Sachkundenachweis. Vielleicht fängt man ja auch erstmal in Teilzeit an oder hat noch seinen alten Teilzeitjob weiterhin. Ist ja auch ganz smart, dass man da auch die Sozialversicherungsausgaben noch über das Beschäftigungsverhältnis abgesichert hat und kann dann sich langsam einen Klientenstamm aufbauen. Es gibt mitunter Förderungen, auch über die sogenannte AZAF heißt es, glaube ich, dass man einen Bildungsgutschein bekommt. Das ist aber von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, dass die dann auch diese AZAF-Förderung auch bekommen. Und dann würde man die Kosten des Sachkundenachweises finanziert bekommen.
Dieser Bildungsgutschein, soweit ich weiß, werden die aber nur herausgegeben, nenne ich es mal, wenn man wirklich Bürgergeldempfänger ist, oder? Oder kann das jeder irgendwie beantragen?
Oh, das weiß ich jetzt leider im Detail nicht ganz so genau. Ich weiß, dass es auch noch den Existenzgründerzuschuss gibt, um Leute aus der Arbeitslosigkeit rauszuholen. Und das ist aber auch an Voraussetzungen geknüpft, dass man eben noch einen Restanspruch an Arbeitslosengeld haben muss. Also wenn man jetzt langzeitarbeitslos wäre über 4, 5 Jahre, dann hat man halt seinen Arbeitslosengeldanspruch 1 ja schon verbraucht
Ja.
und wäre wahrscheinlich schon im Bürgergeldbezug. Und dann wird es schwierig, dort einen Existenzgründerzuschuss zu bekommen. Aber in Summe, klar, es ist eine finanzielle Hürde. Und ich sage ja in diesen Informationsveranstaltungen auch, man muss sich immer überlegen, wenn man sich in einem anderen Bereich selbstständig machen würde, beispielsweise ein Schuhgeschäft, da muss ich ja auch erstmal die Geschäftsausstattung ja auch erstmal kaufen. Ich muss erstmal einen Warenbestand kaufen. Ich muss eine Investition für die Mitarbeiter machen und die Schulungen und ähnliches. Das heißt, ich habe eine wesentlich höhere Summe bei meiner Selbstständigkeit, bei einem Ladengeschäft, als jetzt bei einer Berufsbetreuertätigkeit. Und das mal ins Verhältnis zu setzen, das sind ja eigentlich so die 5000 Euro, eigentlich ein gutes Investment. Und es ist ja zudem ja auch eine Wissensinvestition, die man da ja auch vornimmt.
Ja, ich habe nur gerade überlegt, dass vielleicht, also gerade wenn man sich nicht sicher ist, ob man den Beruf wirklich ausüben möchte, klar, du hast gesagt, man kann es ehrenamtlich machen zum Beispiel erstmal. Ich überlege nur gerade, ob das dann vielleicht zu viel wird neben dem regulären Job, wenn man es ernst meint und sich das Wissen nebenbei noch aneignen muss.
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Also, wenn man sich eher unsicher ist und noch die Option des Exit im Hinterkopf hat, dann noch so diese Summe zu investieren, das macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Also, man sollte schon, glaube ich, auch wirklich das wollen und sich auch entsprechend vorbereiten. Ja, Praktika hatte ich ja gesagt und vielleicht macht es ja auch Sinn, einfach mal irgendwo zu hospitieren, dass man vielleicht auch mal wenigstens für einen Tag mal irgendwo in einem Betreuungsbüro mal nachfragt. Und ich glaube, in den Medien gibt es ja auch genug jetzt an Beispielen, in den Mediatheken auch von ZDF, ARD, wo einfach Berufsbetreuer mal von einem Fernsehteam begleitet wurden und wo einfach mal so ein Einblick in den Alltag genommen wird. Und bei den Veranstaltungen, die ich jetzt genannt hatte, da waren tatsächlich auch Leute, die Berührungspunkte durch ihren jetzigen Job auch haben, so Ergotherapeuten, Krankenpfleger, ne, die auch darüber in Kontakt mit Betreuern sind und einfach mal so sehen, was die so machen. Das kann ja vielleicht auch ganz hilfreich sein. Also ich hatte es jetzt auch mal öfters, dass Leute bei mir mal angefragt haben, könnte ich mal irgendwie mal ein paar Tipps geben und dann lade ich die auf einen Kaffee ein und dann schnacken wir mal eine Stunde und dann sind sie entweder motiviert oder das Gegenteil, dass sie dann sagen, nee, nie wieder. Aber die meisten sind eigentlich doch motiviert und wollen Betreuer werden.
Wie bezahle ich denn dann diese Summe? Also ist das, ich lege diese 2.000 bis 7.000 Euro auf den Tisch und kann dann den Sachkundenachweis beginnen oder kann man das auch abstottern jeden Monat, sage ich
Ja.
mal? Wie läuft das?
Es sind ja einzelne Module, die man ja besuchen muss und die kann man auch bei unterschiedlichen Anbietern ja auch belegen. Das heißt, es muss nicht alles bei einem Anbieter gemacht werden. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, das eine Modul ist vielleicht dort günstiger als beim anderen, aber ich brauche das jetzt unbedingt, dann kann man es ja auch dort machen. Und man muss natürlich immer nur die Module einzeln bezahlen. Man zahlt also jetzt nicht diese Summe komplett an einen Bildungsträger und schrubbt dann dort die ganzen Module ab. Das heißt, man kann ja auch gucken, wie es finanziell auch selber einem möglich ist, dass man jetzt eben für das eine Modul noch ein bisschen sparen muss und dann kann man das Modul dann eben ableisten.
Das ist gut zu wissen, weil wenn man das
Ja.
natürlich so hört und dann denkt, oh, jetzt muss ich jetzt erstmal das auf den Tisch legen und
Ja,
dann,
ja, ja.
ja, ist vielleicht dann doch viel für den einen oder anderen.
Auf jeden Fall. Und man sollte vielleicht immer so die Option mit den Fremdmitteln im Hinterkopf haben. Vielleicht gibt es ja in der Verwandtschaft irgendwo ein vorgezogenes Erbe oder irgendwo einen Verwandtenkredit, wo man einfach miteinander einen Vertrag macht, weil jetzt gerade die Eltern irgendwie ein bisschen zu viel Geld auf Kante haben und wissen nichts damit anzufangen. Oder man muss mit seiner Hausbank sprechen, dass man da einfach eine Unterstützung bekommt. Da braucht man natürlich einen entsprechenden Businessplan dann auch, dass man halt die Bank überzeugt, dass man die Gelder auch bekommt. Aber mit null Rücklagen ist es natürlich schwierig, weil selbst wenn man den Sachkundenachweis abgeleistet hat und dann auch die Registrierung bei der Betreuungsbehörde erfolgreich ist, hat man nicht vom Tag 1 ja gleich die Masse an Geld. Das heißt, man fängt ja auch langsam erstmal an, seinen Klientenstamm aufzubauen. Und ganz wichtig zu wissen ist ja auch, dass man quartalsweise nur seine Vergütungsanträge stellen kann. Das heißt, ich muss erstmal 3 Monate in Vorleistung gehen und dann kriege ich im 4. Monat erstmal mein Geld ausgezahlt im besten Fall. Das natürlich nicht von 0 auf 40 Klienten, sondern den Klientenstamm baut man sich ja innerhalb des ersten oder der ersten 2 Jahre erst auf. Das heißt, für diese ersten 1, 2 Jahre braucht man auch nochmal finanzielle Mittel, um das ein Stück weit zu überbrücken. Und das ist natürlich auch nochmal ein Hindernis für Berufseinsteiger, dass sie einfach so dieses finanzielle Ausfallrisiko auch erstmal stemmen müssen. Und deswegen fangen ja auch viele erstmal in Teilzeit an. Und wenn sie sagen, okay, ich habe so diesen, Englisch sagt man, glaube ich, Break-even hat, ne, dass man dann eben mehr aus der Selbstständigkeit verdient als aus dem Teilzeitangestelltenverhältnis, dann kann man sich ja komplett auf die Selbstständigkeit konzentrieren.
Mir fällt gerade ein, es gibt ja auch Hochschulen, wo man rechtliche Betreuung gelehrt bekommt, also so einen Studiengang so hat. Kennst du dich mit der Thematik aus?
Ich habe es nur mal am Rande gehört. Es gibt da eine Universität, ich glaube in Berlin ist die, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber da kostet das, also ist das Studium auch selbst finanziert und da zahlt man, glaube ich, sogar schon eine fünfstellige Summe. Dann hat man aber auch die Garantie, dass man in der höchsten Vergütungsgruppe ist und dass natürlich das Ausbildungsniveau schon höher als jetzt nur beim Sachkundenachweis. Da kann man aber vielleicht auch mal auch gucken, ob man da vielleicht auch eine BAföG-Förderung auch bekommen würde, die ja zum Teil auch erlassen wird. Aber es ist natürlich auch zeitlich eine echte Herausforderung.
Denkst du, der Fachkräftemangel lässt sich so dann beheben? Also beziehungsweise, wir hatten ja schon mal drüber geredet, bei dir in Dresden-Umgebung, sage ich mal, gibt es ja schon so Ansätze, neuen Nachwuchs an den Beruf ranzuführen. Dann habe ich erzählt, bei mir ist das jetzt eher nicht so im Landkreis, dass das so gehandhabt wird. Dann gibt es Online-Veranstaltungen vom BDB zum Beispiel, wo ja auch dann über 100 Menschen waren. Denkst du, es müsste einfach mehr von Betreuungsvereinen, Betreuungsbehörden oder vielleicht auch einzelnen BerufsbetreuerInnen da mehr geworben werden für? Oder wie könnte man, wenn die Babyboomer-Generation dann nicht mehr da ist, wie könnte man dieses Loch dann stopfen?
Das ist eine gute Frage, weil also aus betriebswirtschaftlicher Sicht müsste ich das ja als Berufsinhaber gar nicht machen, weil ich schaffe mir dadurch ja eine neue Konkurrenz. Also es ist, wenn ich jetzt mal streng genommen sehen würde, würde ich sagen, ich mache hier gar nichts mehr und dann ist es mir auch egal, weil dann habe ich auf jeden Fall immer noch genug Anfragen. Aber das ist ja nicht Sinn des Ganzen. Ich befürchte, dass wenn wir einfach nicht genug Berufsbetreuer haben, dass dann die Behörden irgendwann selber die Betreuung führen müssen. Und ich war letztes Jahr eingeladen beim Jahrestreffen der Betreuungsbehörden, die zufällig in Dresden stattfand. Und da habe ich auch schon rausgehört, dass es durchaus Betreuungsbehörden gibt, die auch selber schon Betreuung führen. Und das ist schon eine Herausforderung, weil das Argument hier in Dresden ist beispielsweise auch, es sind überwiegend Sozialarbeiter, die in der Betreuungsbehörde arbeiten, ne? Demnach genauso qualifiziert wie selbstständige Berufsbetreuer mit einem Abschluss als Sozialarbeiter. Die brauchen zum Beispiel dann auch nach Sichtweise der Sozialamtschefin keine weitere Fortbildung. Und da habe ich schon so meine Zweifel, ob dann da die Behördenbetreuer auch die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse haben, auch die Betreuung gut zu führen. Und da hätte ich eher Sorge, ne, dass das nachher so eine Lotterie wird für die zukünftigen Klienten, ob sie einen Behördenbetreuer bekommen oder halt einen gut ausgebildeten Berufsbetreuer. Ja, und was du nochmal so gefragt hattest, so mit Initiativen, ne, wenn du sagst, bei euch passiert dann gar nichts, du warst in Gießen, glaube ich, ne, so beheimatet oder in der Gegend, ne, Marburg, ne, genau.
Es geht eher auf die ehrenamtliche Arbeit, ehrenamtlich-rechtliche BetreuerInnen. Ich glaube, letztes Jahr wurde für Ehrenamtliche mit irgendeiner Art von Behinderung geworben, dass die ja auch ehrenamtlich-rechtliche BetreuerInnen werden könnten. Und dieses Jahr wird für Menschen mit Migrationshintergrund geworben, dass die das
Das ist ja
auch, also
spannend,
auch
ja.
mit Plakaten, die dann auch in Bussen oder so, also im Stadtbild nenne ich es mal, hängen und natürlich auch in der Zeitung. Also es wird bei uns eher so auf die Ehrenamtsschiene geleitet, in der Hoffnung, dass sich dadurch halt wirklich Menschen finden, die das machen, weil es gibt hier schon viel Bedarf, aber irgendwie wenig BerufsbetreuerInnen. Also es wird eher so auf diese ehrenamtliche Schiene, da wird eher viel geworben.
Ist ja auch absolut legitim und das Ehrenamt ist ja auch immer der Berufsbetreuung vorzuziehen. Nur so meine Rückmeldung von dem Betreuungsverein hier in Dresden ist, dass die kaum noch ehrenamtliche Anfragen haben, weil kaum noch einer bereit ist, sich dieser Aufgabe zu stellen. Wenn ich auch manchmal sehe, was auch Ehrenamtler für schwere Betreuung ja auch führen, kann ich das absolut nachvollziehen, dass da kaum einer noch motiviert ist, das zu machen. Das andere ist vielleicht noch, wenn man das aus so einer familiären Rolle macht, ne? Wenn man als Sohn, Tochter seine betagten Eltern betreut. Das kann man aber auch über eine Vorsorgevollmacht machen oder über eine Betreuungsvollmacht. Oder wenn man eben als Eltern sein behindertes Kind dann eben betreut. Und es ist natürlich ganz klar ein Kostenfaktor, ne? Dass natürlich auch Berufsbetreuung Geld kostet. Die Kassen sind Land auf, Land ab ja auch relativ klamm. Und da sagt man natürlich, ja, Berufsbetreuung ist ja schon eine finanzielle Belastung ja auch für den Landeshaushalt. Gleichwohl ist es einfach auch eine Dienstleistung, die wir erbringen. Und wenn man da mal so den Bogen spinnt, tragen wir schon zu einer ziemlichen Befriedung der Gesellschaft ja auch mit bei. Also wenn ich mir vorstelle, dass einige Klienten nicht regelmäßig ihre Miete zahlen würden, wenn ich nicht dafür Sorge tragen würde, dann wären die obdachlos, es gäbe Mietschulden, die Obdachlosenheime sind eh schon alle voll, die Kliniken wären voller, weil Klienten vielleicht ihre Medikamente nicht regelmäßig nehmen würden und müssten öfters als Notfallpatient aufgenommen werden. Und das sind so einzelne Punkte, die einfach halt auch so in Summe sind. Und wenn wir mal gucken, es gibt circa 1,2 bis 1,3 Millionen Menschen, die eine gesetzliche Betreuung haben, dann hat das schon auch ein gewisses Gewicht, auch dass diese Menschen die Unterstützung auch bekommen. Und dann, ja, sind wir dann noch wie bei dieser Eingangsthematik von heute. Was ist dem Sozialstaat ja auch wert, das Geld in die Hand zu nehmen, um einfach diese Gesellschaft so zu gestalten, wie sie jetzt gerade ist? Weil wir sehen es ja auch in anderen Ländern, wo das nicht so im Fokus ist, und da haben wir dann einfach eine viel höhere Anzahl von Obdachlosen, die dann eben halt im Stadtbild zu sehen sind.
Ich habe mich noch gerade gefragt, also wenn ich meine Eltern zum Beispiel rechtlich betreue, also als Angehörige, dann muss ich ja zum Beispiel nicht an einen Betreuungsverein angebunden sein und muss dort auch keine, ja, Module oder das heißt, also in Hessen gibt es ja das hessische Curriculum für ehrenamtlich rechtliche Betreuende zum Beispiel. Das muss ich dann auch nicht ablegen. Also ich kann einfach meine Eltern rechtlich betreuen, ohne aus dem Bereich der sozialen Arbeit zu kommen, ohne irgendwelche Nachweise und ohne Anbindung, was ja bei den Fremdehrenamtlichen eben nicht so ist. Die müssen ja an einen Betreuungsverein angebunden sein und die sollen auch das hessische Curriculum zum
Ja.
Beispiel ablegen oder sich, also da finden auch hier im Landkreis dann regelmäßige Treffen statt. Und ich habe dann überlegt, also ich finde das sehr problematisch, dass ich, wenn ich meine Eltern betreue, keine Verpflichtung habe, an einen Betreuungsverein angebunden zu sein. Also weil man sich ja auch vorstellen muss, ich komme jetzt aus dem sozialen Bereich, aber es gibt ja, also nicht jeder arbeitet ja oder hat ein Studium oder eine Ausbildung im sozialen Bereich. Und wenn ich dann denke, wenn dann jemand nicht aus diesem Bereich dann auf einmal eine rechtliche Betreuung führen soll, aber sich gar nicht mit gar nichts auskennt und dann noch nicht mal, also man kann ja dann schon an Betreuungsvereinen, also sich selber freiwillig anbinden, aber halt oft ist es ja so, dass man wirklich eine Verpflichtung braucht, um dass Menschen sich bewegen. Und ja, das ist ein anderes Thema und ziemlich traurig. Was sagst du dazu, also dass ich als Angehörige nicht angebunden sein muss oder irgendwas ablegen muss?
Ja, die müssen sich ja sämtliche Informationen dann selber erarbeiten, ne? Und da kann es natürlich auch Unterschiede und Lücken geben. Und das war ja auch mal eine Zeit lang, dass ja die Vorsorgevollmacht ja groß propagiert wurde. Es wurde ja auch medial auch ganz schön beworben. Und gleichwohl haben wir mitunter auch Betreuung bekommen von Angehörigen, die dann mit einer Vorsorgevollmacht komplett überfordert waren. Die einfach gesagt haben, also jetzt hier diese Sozialhilfeanträge zu stellen, Eingliederungshilfe, das ist ja so kompliziert, das traue ich mir nicht mehr zu, das mache ich nicht. Das heißt, du hast zum einen das fachliche Defizit, ne, so wie du es auch gerade beschrieben hast, und du hast bei der Vorsorgevollmacht auch gar keinen Kontrollmechanismus. Du musst dir ja vorstellen, dass ja wir als gesetzliche Betreuer, egal ob ehrenamtlich oder Berufsbetreuer, wir müssen immer Rechenschaft ablegen über unser Vermögenshandeln. Und das ist bei einer Vorsorgevollmacht ja überhaupt nicht der Fall. Und da gibt es mitunter auch gruselige Missbrauchsgeschichten, wo einfach Menschen da um ihr Vermögen gebracht wurde und keiner konnte dort einschreiten, weil auch innerhalb einer Familie sowas auch nicht mehr kontrolliert oder einsehbar ist. Und wenn man mehrere Geschwister hat und nur einer hat eine Vorsorgevollmacht, kann er ganz locker die anderen ausboten. Und das ist richtig gruselig.
Ich hatte mit Alf Schutri auch eine zweite Podcast-Folge aufgenommen, aber er hat gesagt, man muss auch da sehr vorsichtig sein. Also es gibt ja die Vorsorgevollmacht, die wird ja auch gerne Generalvollmacht genannt und es gibt ja zum Beispiel eine Betreuungsverfügung und auch Patientenverfügung, aber er hat gesagt, man muss immer sehr aufpassen, was man wirklich seinen Angehörigen überträgt, weil eine Vorsorgevollmacht, klar, die sichert einen vollumfänglich im besten Fall ab, da wird dann für oder kann für alles gesorgt werden und in der Betreuungsverfügung kann ich dann aber wirklich reinschreiben, wen ich denn mir als Betreuer im Fall der Fälle wünsche. Und er hat auch gesagt, da muss man sehr aufpassen. Also wenn ich einem Familienangehörigen zum Beispiel oder einem Freund, es kann ja auch ein Partner sein oder wer auch immer,
Korrekt, ja.
ich diese Generalvollmacht übertrage, wenn ich diesem Menschen nicht zu 100% vertraue, dass er, wenn ich nicht mehr kann, wirklich alles umsetzt in meinem besten Willen oder so, wie er, also wie ich es mir gewünscht habe, dann sollte man tatsächlich nur eine Betreuungsverfügung und dann halt eine Patientenverfügung ausfüllen, eben weil er auch gesagt hat, es kommt dann ganz oft zu Missbrauch, eben weil es ja keine Kontrollmechanismen gibt. Es gibt niemand, der einmal oder alle 2 Jahre oder wie auch immer mal fragt, ja, wie sieht es mit Geld aus? Hat der Mensch noch genug zu essen? Wohnt er vielleicht im Heim, weil er es braucht? Wird sich um ihn gekümmert? Also es ist ja keine Kontrolle, keinerlei Kontrolle da. Das wollte ich einfach nochmal an dem Punkt, also was so Vorsorgevollmacht oder halt Generalvollmacht auch genannt betrifft, dass man, also das ist sehr wichtig, das schon zu haben, aber muss ich halt sehr klar darüber sein, dass dann natürlich das gesamte Leben in der Hand eines oder man kann es auch auf 2, 3 Leute aufteilen, von diesen Menschen natürlich liegt.
Ja.
Und darüber sollte man sich sehr, sehr bewusst sein. Das ist mir jetzt an dieser Stelle, weil er es so gesagt hat, würde ich das gerne an dieser Stelle mal einbringen.
Ja, ein ganz wichtiger Hinweis. Und gerade bei Geld, ne, da hört dann eben die Freundschaft da mal schnell auf. Und das merken wir auch bei Erbfällen hier, dass dann auch ganz schnell böses Blut dann einfach in Familien fließt. Ja, mit so einer Generalvollmacht, ne, stimme ich dir völlig bei, dass man da auch hundertprozentig sicher sein muss, wie man dort auch die Vollmacht überträgt, weil dann hat derjenige wirklich auch Befugnisse, die ja sehr weitreichend sind. Und gleichwohl eine Vorsorgevollmacht ist halt kostenfrei, außer vielleicht der Notartermin, den man dann eben halt noch hätte. Aber im Vergleich zu einer gesetzlichen Betreuung, gerade durch einen Berufsbetreuer, das entstehen natürlich Kosten. Also nicht nur die Vergütungskosten für den Betreuer, sondern auch die Gerichtskosten, Gutachterkosten. Das ist vielleicht ja auch für vermögende Betreute ja auch nochmal eine gute Alternative. Ja, es gibt, mache ich jetzt mal ein bisschen off-topic hier, das ist, ich habe es mal gelesen vor einer Weile, dass es, glaube ich, sogar in Berlin vom Landeskriminalamt auch mal eine Soko ins Leben gerufen wurde, die einfach auch so diese missbräuchlichen Vorsorgevollmachtsabschlüsse auch untersucht haben. Und da gab es wohl eine ziemlich hohe Zahl von Senioren, die von so einer, weiß nicht, ob es eine Pflegemafia war, dann auch dazu getrieben wurden, auch gleich dann eben irgendwelchen, ne, es waren alleinstehende Senioren, die hatten halt keine Familienangehörigen. Und die wurden dann halt auch so gedrängt, eine Vorsorgevollmacht dann eben zu unterschreiben. Und dadurch hatten dann eben halt die Leute, die Teil dieser kriminellen Machenschaft waren, komplett Zugriff auf der ihre Finanzen und auch Unterschriftsberechtigung. Und haben dadurch dann ja eben auch halt angeblich Pflegeleistungen erbracht und haben die abgerechnet, die gar nicht erbracht wurden. Also es war dann noch ein viel größerer Betrug als nur der Missbrauch der Vorsorgevollmachten. Also das hat extremes Potenzial, sage ich mal, was den Missbrauch dort angeht. Und da bin ich ehrlich gesagt froh, dass wir als Berufsbetreuer einfach immer sagen können, dass wir auch einer stetigen Kontrolle unterliegen gegenüber den Betreuungsgerichten. Und deswegen ärgert mich das auch immer so maßlos, wenn diese Negativberichte in den Medien auch gebracht wurden. Ein Rechtsanwalt verkauft das Haus von einer älteren Dame und macht das über einen befreundeten Makler und die teilen sich die Maklerprovision und der Rechtsanwalt hat auf einmal einen neuen Swimmingpool und so eine Sachen. Boah, ne, da frage ich mich, also so ein Hausverkauf kann er auch nicht einfach so aus der Kalten machen. Das muss ja auch vom Betreuungsgericht genehmigt werden. Und wenn da der Kaufpreis unter Wert ist, dann hat wahrscheinlich auch der Rechtspfleger dort geschlafen beim Amtsgericht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und deswegen, ne, sage ich lieber, dann nochmal eine Sachstandsmitteilung mehr beim Gericht oder auch eine Kontrolle mehr. Aber dafür bin ich nach außen hin einfach abgesichert und muss mir da nichts vorwerfen lassen.
Ja, was ich noch mal kurz hinzufügen möchte, ist, dass ja, wenn man fremdehrenamtlicher rechtlicher Betreuer ist oder eigentlich auch angehöriger Betreuer, dass man dann also schon die gleichen Rechte und auch Pflichten wie ein Berufsbetreuer hat. Also man muss sich genauso ans Betreuungsrecht halten, man muss genauso die Rechnungslegung, wenn man, wenn es halt ne, der Aufgabenkreis übertragen wurde, genauso einmal im Jahr die Rechnungslegung machen und den Bericht abgeben und und. Also, weil das wird auch ganz oft unterschätzt und da ist dann natürlich auch so die Problematik, dass, also gerade als Angehöriger, dass man ja selber ganz viel dieses Wissen, was du ja auch gesagt hast, was, dass das gar nicht vorhanden ist und trotzdem sind aber die Anforderungen da. Und wenn ich jetzt nur mal überlege, wir haben ja mit der Reform die unterstützte Entscheidungsfindung jetzt nochmal so ganz prägnant wurde hervorgehoben oder ist jetzt so der Standard, der es sein soll. Und wenn ich dann überlege als Angehöriger Betreuer, dass das irgendwie, also dass man das ja vielleicht auch gar nicht kennt und vielleicht auch nicht umsetzt, weil da wird ja oft gesagt, ja, ich weiß schon, was gut für denjenigen ist und ich mache das dann schon. Aber es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und das ist ja eigentlich, die müssen sich ja schon ans Recht dann auch halten. Also in diesem Zug meinte ich halt, es ist halt schon schwierig, dass da keine Verpflichtung vorliegt, irgendwie zumindest am Betreuungsverein angebunden zu sein oder halt so ein Curriculum abzulegen, dass eben solches Wissen einfach auch ja, geteilt wird und an den Menschen rangetragen wird, der eben ehrenamtlich betreut.
Der Stefan Hupfer, der Geschäftsführer vom ersten Dresdner Betreuungsverein hier in Dresden ist, der hat mir das auch mal mit einem guten Beispiel so untermalt. Ehrenamtliche Betreuer sind dann einfach froh, wenn sie mal gefordert sind, wenn sie mal von Ärzten aufgefordert, mal hier eine OP-Aufklärung zu unterschreiben. Und das ist ja genau das, was sie eben nicht machen müssen. Weil es gilt ja immer der Grundsatz, dass der Klient für sein Handeln, für seine Entscheidung ja auch selber zuständig ist, sofern er noch in der Lage ist, einen freien Willen zu bilden. Und die Diskussion habe ich ja ganz oft mit Ärzten, egal ob es im ambulanten oder im stationären Bereich ist, dass ja da Ärzte denken, es gibt einen gesetzlichen Betreuer mit dem Aufgabenbereich Gesundheitssorge, also muss der Betreuer immer anwesend sein bei den Aufklärungsgesprächen und auch immer unterschreiben. Und das ist eben nicht der Fall. Und wenn ich da dem Arzt dann sage, nee, haben Sie denn den Eindruck, dass der Klient das nicht versteht? Ja, dann kommt er schon so ins Schlingern und dann sage ich, ja, sehen Sie, er kann ja doch selber unterschreiben. Und gibt es auch ein sehr gutes Merkblatt auf der Internetseite von BDB zu der Zustimmung oder Nichtzustimmung der ärztlichen Maßnahmen. Das schicke ich dann nochmal gerne als Mail hinterher. Und dann auf der anderen Seite hast du, ne, wie du sagst, die ehrenamtlichen Betreuer, die denken, na ja, ich bin doch jetzt Betreuer, ich habe den Aufgabenbereich Gesundheitssorge, klar unterschreibe ich, ne? Und in dem Dilemma befinden sich natürlich dann die Ärzte, die natürlich dann einerseits die ehrenamtlichen Betreuer haben, die unterschreiben, und dann die Berufsbetreuer, die immer denken, nee, sie müssten nie unterschreiben. Und wer hat denn da jetzt recht, ne? Und das ist, glaube ich, schwierig für Berufsfremde, das immer zu unterscheiden, dass es einfach halt, ja, motivierte, ehrenamtliche Familienbetreuer gibt. Und dem will ich jetzt auch gar nichts Böses und dem muss man das ja auch wirklich anerkennen, dass sie das machen. Aber fachlich ist das einfach nochmal eine ganz andere Schiene als ein Berufsbetreuer, der das ja oft mit Ausbildung macht und auch tagtäglich.
Und deswegen ist so eine Anbindung an Betreuungsverein auf jeden Fall immer ratsam, egal
Auf
ob
jeden
verpflichtend
Fall,
oder
ja.
nicht.
Ja.
Ja.
Und selbst wenn es mal eine einfache Frage ist, so nach dem Motto, ich hatte jetzt hier einen Fall, habe ich das richtig oder falsch gemacht? Weil man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Es ist ja auch völlig in Ordnung, aber da muss man die Fehler halt auch korrigieren. Aber auf jeden Fall hat man halt eine Stelle, wo man seine Fragen stellen kann. Und wenn es nicht der Betreuungsverein ist, dann wenigstens die Betreuungsbehörde. Vielleicht wäre so ein Mentoring ja für ehrenamtliche Betreuer auch noch eine Idee. Aber ich glaube, dann werde ich gar nicht fertig hier.
Kannst du dann machen, wenn du in Rente bist.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke drüber nach.
Sehr schön. Gut, dann würde ich jetzt noch mal alles zusammenfassen, was wir heute so besprochen
Ja.
haben. Wir sind eingestiegen und haben, du hast noch mal drei Wörter über das Lebenslagenmodell von Wolf Rainer Wendt geredet und hast auch in dem Zug aufgefordert, dass man einfach noch mal überlegen sollte, wer bekommt denn überhaupt die Leistungen? Also die Menschen, die betreut werden, sollte man überlegen, was sind das denn für Menschen? Weil ja ganz oft so das Bild des Schmarotzers, hast du es genannt, so in der Gesellschaft oder auch bei Behörden rumgeht. Aber das ist ja ganz oft nicht so, weil die Menschen haben sich, also gerade solche, wenn sie eine psychische Erkrankung haben als Beispiel, die können ja dann nichts dafür und das sind dann auch keine Schmarotzer. Und du hast auch gesagt, dass man ja auch mal zum Beispiel als Behörde oder als Leistungsträger auch mal die Berufsbetreuer in ihren Büros einfach besuchen kann, natürlich mit vorheriger Absprache, weil Zeitmangel herrscht ja immer überall und einfach mal gucken kann, was denn so gearbeitet wird. Also vielleicht sogar fast so praktikumsmäßig. Das hast du jetzt nicht gesagt, aber es wäre ja eigentlich mal schön, wenn so jede Betreuungsbehörde oder jeder Mitarbeiter von der Betreuungsbehörde mal so ein paar Stündchen in einem Betreuungsverein oder beim Berufsbetreuer mal so reinschnuppert und mal ein paar Fragen stellt und einfach um zu verstehen, wie der andere arbeitet. Genau, du hast das Lebenslagenmodell nochmal ausgeführt und auch erklärt und ich habe dann auch gefragt, ob man die Y-Achse auch auf den rechtlich Betreuten übertragen kann. Und also indem ich gesagt habe, wenn ich jetzt mich mir vorstelle, ich bin eine rechtliche Betreuerin und würde dann oder würde es vielleicht werden wollen und würde dann den Klient, die Klientin als bedrohlich, gefährlich oder ablehnend wahrnehmen, ob das vielleicht auch so, ob man dieses Lebenslagenmodell auch irgendwie umdrehen kann. Aber du hast gesagt, Modell hat auf jeden Fall deinen Blick geschärft, so auf die Klientinnen und dass man die besser verstehen kann dadurch. Dann sind wir rübergesprungen zu dem Fachkräftemangel. Du hast auf jeden Fall gesagt, dass es vielleicht auch daran liegt, dass der Beruf einfach nicht so bekannt ist. Und natürlich auch, dass der Sachkundenachweis, wenn man nicht die Voraussetzungen hat, erfüllt oder erbracht werden muss und der natürlich relativ teuer ist, aber haben wir dann ja zum späteren Zeitpunkt besprochen. Man muss nicht alle 11 Module bei einem Anbieter ablegen. Man kann die auch zwischen anderen, also zwischen verschiedenen Anbietern hin und her wechseln. Und diese 2.000 bis 7.000 Euro müssen auch nicht sofort auf dem Tisch liegen.
Genau.
Das kann man sozusagen alles nach und nach machen. Und du hast auch gesagt, wahrscheinlich muss man auch so ein bisschen der Mensch dazu sein, um diesen Beruf auszuüben. Also vielleicht muss man gewisse Sachen abhaben können oder mit gewissen Menschen arbeiten können. Also dazu fällt mir gerade ein, es kann zum Beispiel ja auch nicht jeder als Alltagsbegleiter in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung arbeiten, weil sich das einfach nicht jeder zutraut. Das könnte man jetzt vielleicht so vergleichen. Also muss vielleicht so ein bisschen der Art Mensch sein. Was du empfohlen hast, wenn man sich so nicht sicher ist, aber schon interessiert ist, dass man vielleicht ja so ein Praktikum mal machen kann bei einem Berufsbetreuer oder im Betreuungsverein oder also so mal mitlaufen kann, praktikumsmäßig vielleicht. Oder einfach mal den Versuch unternimmt und mal ehrenamtlich arbeitet, so ein, zwei, drei Betreuungen übernimmt, um zu schauen, wie läuft das und komme ich damit klar. Und natürlich die Vernetzung zu anderen BerufsbetreuerInnen ist immer total wichtig und hilfreich. Genau, dann sind wir übergeleitet zu deinem Mentoring, was du dann kurz vorgestellt hast und hast auch erklärt, was der Unterschied zwischen Mentoring und Coaching ist und dass du mit deinem Mentoring halt gerade für Berufseinsteiger dein Wissen weitergibst und dass es dir ganz wichtig ist, weil du schon so viele Jahre Berufserfahrung hast und du möchtest nicht irgendwann aus dem Beruf gehen und dein Wissen ist weg und du kannst es nicht weitergeben.
Genau.
Und dass es natürlich auch auf den Mensch, der zu dir kommt, dass du es individuell anpasst mit Länge und
Intensität.
des Treffens. Und da hast du auch erzählt, wie du dazu gekommen bist, weil du beim IPB Dozent warst und dadurch habt ihr diese so mehrere Durchläufe gemacht und dann jetzt mit dem Mentoring so angefangen, weil du es dort als Dozent auch gemacht hast. Und jetzt machst du es im Privaten, nenne ich es mal,
In Eigenregie, genau.
weil du darauf angesprochen wurdest. Und dein Wunsch, also ein großer Wunsch, wenn das jetzt andere BerufsbetreuerInnen hier hören aus ganz Deutschland, ist, dass das so ein flächendeckendes Angebot werden sollte, also dass nicht nur du das machst, sondern dass flächendeckend möglich ist. Und da sollten sich die anderen BerufsbetreuerInnen mal drüber Gedanken machen, ob sie das vielleicht nicht auch in ihrer Region anbieten können, aber nicht um Dresden herum. Dafür bist du zuständig.
Ich kann gerne teilen, alles gut.
Naja, und dann haben wir nochmal über den Sachkundennachweis, über die Finanzierung geredet, dass es ja auch Bildungsgutscheine oder auch Existenzgründerzuschüsse gibt oder es vielleicht auch in der Familie irgendwelche Menschen gibt, die zu viel Geld haben und einem mal was leihen können vielleicht. Dann habe ich noch mal kurz wegen dem Studium zum rechtlichen Betreuer gefragt, weil es ja da auch, ich glaube, sogar mehr als eine Uni gibt, wo man das studieren kann. Aber das ist natürlich auch eine private Finanzierungsgeschichte, ist recht teuer. Aber ich habe mir jetzt gerade auch so überlegt, also ich habe ja jetzt auch 5 Jahre studiert, wenn ich überlege, was das mich dann unterm Strich gekostet hat. Natürlich sehr viel weniger. Ist immer so eine Abwägungssache und vielleicht auch aus welchem Haushalt man kommt, aus welchem sozialen Hintergrund, mit wie viel Geld auf dem Konto man ins Studium steigt. Und ganz zum Schluss hatten wir noch darüber geredet, dass ja Fremdehrenamtliche angebunden sein müssen an einem Betreuungsverein und die Angehörigen, BetreuerInnen eben nicht. Das ist ja irgendwie recht schwierig, weil das ja dann auch irgendwie so weniger Kontrolle stattfindet, beziehungsweise ja eigentlich auch ganz oft über Vorsorgevollmachten sozusagen rechtlich betreut wird, aber nicht eine offizielle rechtliche Betreuung ist und da ja wirklich gar keine Kontrolle vorhanden ist und man sich sehr gut überlegen muss, wem man eine Generalvollmacht überträgt oder vielleicht auch dann nur eine Betreuungsverfügung oder sowas in die Richtung. Also muss ich einfach sehr Gedanken machen, wie man wirklich diese Generalvollmacht überträgt. Und was einfach auch nicht zu vergessen ist als letzter Satz, dass alle ehrenamtlich rechtliche BetreuerInnen die gleichen Rechte und Pflichten haben wie ein Mensch, der das beruflich ausführt als Berufsbetreuer. Also sie haben auch die Pflicht, sich ans Betreuungsrecht zu halten, inklusive zum Beispiel der unterstützten Entscheidungsfindung und da auch nicht in erster Linie stellvertretend entscheiden werden darf, nur weil man denkt, das ist ja das Beste für seinen Betreuten. Das wäre so meine Zusammenfassung für heute.
Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
Sehr schön. Dann würde ich diese Folge an der Stelle beenden und ich freue mich, dass du erneut hier warst und wir darüber sprechen konnten.
Ja, danke für die Einladung, Madeline. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich finde das ganz toll, dass du das machst.
Ja, danke schön. Vielleicht hören wir dich ja noch mal irgendwann in dem Podcast.
Ja, vielleicht kannst du mal ein paar interessante Frauen auch einladen. Das fände ich auch mal sehr spannend.
Ja.
Gerade noch ein bisschen männerlastig, glaube ich, oder?
Ja.
Ja.
Das war Zwischen Akte und Alltag, was in der rechtlichen Betreuung wirklich passiert. Rechtliche Betreuung betrifft viele, doch zu selten wird sie besprochen. Jede Stimme, kritisch oder konstruktiv, macht sie sichtbarer. Hast du Fragen, Erfahrungen oder Feedback? Schreib mir gern auf madlin-frühwein.de. Bis zur nächsten Folge.